einen Personalausweis beantragen, ein Auto anmelden, ein Unternehmen gründen. In Deutschland brauchen all diese Prozesse häufig Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und unsere europäischen Nachbarn, ja, die sind da weitaus schneller und auch smarter. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass bei ihnen diese Prozesse schon digitalisiert sind und wir ja mit der Digitalisierung nicht so richtig warm werden wollen. Da kommt natürlich auch die Frage auf, wie wir das Ruder da vielleicht herumreißen können. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Anja Zimmermann. Anja ist systemische Beraterin für agile Organisationsentwicklung und Change sowie systemische Coachin. Und seit 15 Jahren begleitet sie Teams, Führungskräfte und Organisationen in der Gestaltung ihrer digitalen Transformation. Aber digitale Transformation bedeutet für sie nicht nur Technik, sondern vor allem die Transformation von Zusammenarbeit, Führung und Kultur. Haltung schlägt Tool ist daher auch ihr Leitspruch. Und mit Anja spreche ich in dieser Folge darüber, warum es überhaupt nötig ist, dass sich die öffentliche Verwaltung in Deutschland digitalisiert, warum wir von der digitalen Transformation und nicht von der digitalen Veränderung sprechen, wie sie in Digitalisierungsprozessen auch mit Vorbehalten und Widerstand umgeht, ein kleiner Spoiler, Achtung, Datenschutz, und auch in welchen verschiedenen Rollen sie mit Teams und Organisationen an der Digitalisierung arbeitet. Und auch wenn du als Coach jetzt sagst, ja, ich bin eigentlich nicht so an Digitalisierungsvorhaben beteiligt, bietet dir diese Folge jede Menge Impulse für die Organisationsentwicklung, denn wir streifen die Themen Veränderung der Organisationskultur, Umgang mit Widerstand und auch die Rolle der Führungskraft im Transformationsprozess. Also da ist jede Menge dabei. Und noch was, Anja begleite ich auch schon eine längere Zeit in meinem Strategie-Coaching und ja, sie hat während unserer Zusammenarbeit nicht nur einen Blog gestartet und ein Newsletter gestartet, sondern auch einen kostenfreien Fitness-Check kreiert, mit dem Teams den Reifegrad ihrer digitalen Zusammenarbeit analysieren können. Also es ist wirklich ein wunderbares Tool, was da entstanden ist und darüber erzählt sie auch mehr in dieser Folge. Und dann noch eine Sache für dich, falls du auch Lust hast, dein Coaching-Business weiter nach vorne zu bringen, dann steht dir immer noch die kostenfreie Masterclass Auftragsexpress zur Verfügung. Die Masterclass ist ein aufgezeichnetes Videotraining, in dem ich dir die 4 Schritte zeige, die dich darin unterstützen, mehr Aufträge für deine Coachings oder für deine Teamentwicklungsangebote zu gewinnen. Die Masterclass findest du auf meiner Website unter www.visionsession.de. Und ich lasse dir den Link dazu natürlich auch hier in den Shownotes da. So, jetzt würde ich sagen, wir legen los. Und damit heiße ich dich willkommen hier im Podcast Die Vision führt uns an. Mein Name ist Christine Neumann. Ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und erzähle dir in diesem Podcast davon, wie du Führungskräfte, Teams und Organisationen zeitgemäß in Richtung Zukunft begleiten kannst und wie du dir dabei ein Coaching-Business aufbaust, das genau zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview. Anja, ich steige direkt mit dir ein. Und zwar habe ich mal wieder was gelesen. Ich hatte den einen Tag mir diesen Index angeschaut für digitale Wirtschaft und Gesellschaft der Europäischen Kommission. Und da konnte man total gut sehen, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung ja ganz schön weit nach unten gerutscht ist. Also wir waren in so einem Ranking mal irgendwann so im Mittelfeld. Und mittlerweile sind wir auf dem drittletzten Platz. Also hinter uns sind nur noch Rumänien und Bulgarien. Und ja, da hat sich mir natürlich auch einfach so diese Frage erschlossen, wie kann das sein, dass wir uns hier so schwer tun mit dem Thema Digitalisierung oder ja, was hält denn Organisationen gerade so darin auf, sich zu digitalisieren? Und da würde ich gerne so mit dir reingucken, was ist denn da so deine Meinung dazu oder was ist da so deine Perspektive?
Ich glaube, diese Frage, warum tun wir uns in Deutschland eigentlich so schwer damit, die stellen sich ganz viele, weil viele denken, mein Gott, stellt doch einfach ein bisschen Technik hin und dann muss es doch funktionieren. Zumal ja viele sehen, wie es in großen amerikanischen Unternehmen funktioniert. Einfach eine Plattform und dann kann ich da einkaufen oder kann mir irgendwie Tickets organisieren und sonst was. Und das ist eben, dafür gibt es einfach keine leichte Lösung, Digitalisierung umzusetzen, weil Digitalisierung eben nicht nur Technik ist. Und dafür habe ich mir so ein gedankliches Modell zunutze gemacht, nämlich den Eisberg der Kommunikation, und habe diesen Eisberg der Kommunikation auf die Digitalisierung übertragen. Das heißt, in diesem Eisberg der Digitalisierung haben wir so einen kleinen Teil oben über der Wasseroberfläche, und das ist eben die ganze Technologie und Technik. Und unter der Wasseroberfläche steckt noch viel, viel mehr. Das sind nämlich diese 80%, die es so schwer machen mit der Digitalisierung in Deutschland. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir die gesamten Prozesse anpassen müssen, die mit Digitalisierung umgesetzt werden. Also wir können nicht eins zu eins sagen, wir haben vor ohne Digitalisierung in einer Art und Weise gearbeitet, wie wir es dann einfach mit der Digitalisierung oder mit digitalen Werkzeugen dann genauso machen, sondern wir müssen uns unsere Arbeitsprozesse überlegen. Ich bin ja sehr stark auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung unterwegs. Und da geht es ja darum, Verwaltungsleistung zu digitalisieren. Also was ist so eine Verwaltungsleistung? Ich kann zum Beispiel meine Hundesteuer beantragen oder ich kann mein neues Auto anmelden. Und dann geht es eben nicht nur darum, dass ich einfach mal so sage, hier habe ich ein neues Auto, sondern ich muss ja Daten mit reingeben. Wie werden diese Daten verwaltet? Wie muss ich vielleicht nicht jedes Mal für jeden neuen Antrag wieder meine Daten eingeben, sondern wie besteht auch die Möglichkeit, dass ich aus einem großen Datenpool diese Daten immer wieder schon raushole und damit natürlich auch den Bürgern diese Verwaltungsleistung erleichtere. Also ich will gar nicht so sehr in die Technik abschweifen. Dahinter steckt aber, dass ich gemeinsame Strukturen schaffen muss über die gesamte Verwaltung hinweg. Dann müssen wir dran denken, wir haben aber föderale Strukturen, wir haben eine kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, wir gehen immer wieder tiefer in diesen Eisberg der Digitalisierung mit rein, weil wir müssen eben nicht nur Technik aufbauen, sondern wir müssen Strukturen verändern. Und zwar Strukturen, die sich über Jahrzehnte, teilweise ja in der Verwaltung auch über Jahrhunderte aufgebaut haben. Und das ist die harte Arbeit daran. Daran scheitert es. Also wir scheitern nicht unbedingt, dass wir diese Technik haben, sondern wir scheitern tatsächlich, dass uns die Strukturen fehlen. Und wenn wir an Struktur denken, dann gehen wir gleich noch mal eine Ebene tiefer. Dann müssen wir natürlich auch an Kultur denken in der Digitalisierung, weil sich, ich habe noch mal so diesen Blick auf Verwaltung, weil sich auch die Kultur, wie arbeiten wir eigentlich mit den Bürgern zusammen, verändert. Wie arbeiten wir auch intern in der Verwaltung zusammen? Wir sind ja sehr vertikal hierarchisch orientiert, organisiert in der Verwaltung. Und wie verändert sich durch diese digitale Struktur auch unsere organisatorische Struktur? Das heißt, diese Hierarchie ist im Zweifel gar nicht mehr notwendig, weil ich quer durch die Hierarchie kommunizieren kann, organisieren kann, entscheiden kann. Und da tun wir uns so schwer. Das sind eigentlich die Knackpunkte, an denen wir in der digitalen Transformation arbeiten müssen, damit Deutschland auch in der Digitalisierung vorankommt und eben nicht nur auf diesen hinteren Rängen ist. Und wenn wir dann die Länder hören, mit denen wir im Vergleich stehen, dann kriegen wir einfach einen großen Schreck, weil wir natürlich ein ganz anderes Verständnis von Deutschland haben, wir als Industrienation. Ja,
Ja.
und eine ganz kurze Abhandlung zu einer Frage, die eigentlich ein Riesenkomplex und ein Riesenthema ist.
Total. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, sagtest du ja auch gerade Kultur. Also wir brauchen auch zum Thema Kultur, sagst du, gewisse Einstellungen oder auch eine innere Haltung, um damit dann auch gewisse Strukturen zu schaffen, die dann auch die Digitalisierung begünstigen, ja, wenn ich das jetzt mal nochmal so komprimiere.
Genau so ist es. Also wenn wir eben auf Kultur schauen, zur Kultur gehört ja auch, wie sind wir organisiert, wie entscheiden wir, wie kommunizieren wir miteinander, wie verteilen wir Verantwortung. Das sind ja alles Fragestellen, die unter anderem zur Kultur gehören. Und wenn wir eben in viele Organisationen reingucken, ich gucke mal wieder auf die Verwaltung, dann sind es eben diese vertikal-hierarchischen Organisationen und Strukturen, wo Führungskräfte sehr viel Entscheidungsbefugnis haben und die Mitarbeiterinnen dann vielleicht mal beratend mit einbezogen werden. Ich will das auch gar nicht so pauschalisieren. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Initiativen schon in den Organisationen. Ich will da auch nicht so negativ drauf gucken. Vielleicht nachher auch mal so dieses positive Bild, was da schon passiert. Aber wir müssen uns einfach überlegen, wenn man zum Beispiel ein Kollaborationswerkzeug einführt in einer Organisation für die digitale Zusammenarbeit. Gerade in der mobilen Arbeit ist es ja notwendig, dann auch solche Kollaborationswerkzeuge zu haben. Dann ermögliche ich damit natürlich einen hohen Grad an Transparenz zu Informationen, zu Entscheidungen, zu Mitarbeit, zu Zusammenarbeit. Und das stößt dann an die Grenzen der vertikal-hierarchischen Organisation. Und da ist ein extremes Spannungsfeld drin. Organisationen müssen sich damit auseinandersetzen, dass die Kommunikationsstrukturen, die sie sonst über Jahrzehnte gelebt haben, aufgebrochen werden durch IT. Wenn ich also so ein Werkzeug einführe, muss ich mir auch gleichzeitig überlegen, wie passe ich meine Kultur an, wie passe ich meine eigene Haltung als Führungskraft dazu an. Und das ist ein großes Feld, in dem ich mich bewege und denke, da ist so viel zu tun und es ist so wichtig für uns in Deutschland, in den einzelnen Organisationen, für uns als Menschen, dass wir einfach eine gute Arbeit haben.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ploppen für mich auch wirklich diese Themen auf wie neues Arbeiten, also auch New Work, ein anderes Verständnis von Arbeit und auch von, ne, das ist sowas wie Transparenz. Aber auch so Dinge wie sicherlich Partizipation, kollaboratives Arbeiten hast du ja gerade auch erwähnt. Und dieses Thema Kultur zeigt ja da auch nochmal, dass die Digitalisierung oder das Voranschreiten der Digitalisierung in Deutschland auch was mit Organisationsentwicklung zu tun hat. Also wie du es gerade auch sagtest, ne, wir können jetzt nicht einfach nur ein Tool dahin packen und sagen, so Leute, wir nutzen das jetzt, sondern wir müssen erstmal so eine Grundlage auch bilden und eine gewisse Kultur schaffen. Das ist ja Teil von Organisationsentwicklung. Es ist ja auch Teil, also ein Teil von Organisationsentwicklung ist ja auch das Thema Transformation. Also nicht so ein einfacher Change, wir machen jetzt mal ein bisschen Veränderung, sondern wir transformieren uns. Und da steckt ja auch sowas drin wie, wir bekommen ein anderes Bild von Arbeit, wir bekommen ein anderes Bild von Zusammenarbeit, wir entwickeln andere Ideen dazu, wie wir miteinander arbeiten können. Würdest du sagen, Anja, so gerade bei dem Thema Haltung und Einstellung, liegt es daran, weil wir es nicht gewohnt sind, so anders zu arbeiten? Oder ist es auch so das Thema, weil bestimmte Privilegien aufgegeben werden müssen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht Führungskraft in irgendeiner Organisation und es geht um Digitalisierung jetzt plötzlich, stelle ich vielleicht halt auch fest, oh mein Gott, eigentlich bin ich vielleicht als Führungskraft gar nicht mehr so gefragt oder gewisse Privilegien fallen mir weg. Also wirst du auch mit solchen Dingen konfrontiert?
Also ich würde mal sagen, so die Aspekte, die du genannt hast, beides. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, da spielt so ganz viel rein, wie es ja immer ist in Kulturentwicklung, in Haltungsentwicklung, dass da ganz viele Aspekte mit reinspielen und manchmal auch sehr individuelle Aspekte mit reinspielen. Also mein erster Gedanke dabei ist, dass ich vermittle, warum sprechen wir von der digitalen Transformation und nicht von der digitalen Veränderung? Dass überhaupt erstmal dieses Verständnis da ist, dass die digitale Transformation eben nicht nur diese Technik ist, sondern wir unter die Wasseroberfläche gucken müssen, auf diesen großen Teil des digitalen Eisberges und uns damit auseinandersetzen müssen. In vielen Organisationen, die ich erlebe, gibt es schon diesen Gedanken, ja, es gibt ganz viele tolle Initiativen, tolle Menschen, will ich an der Stelle mal sagen, die dafür auch brennen und dieses Thema vorantreiben wollen und so kluge Menschen, die da mit großem Engagement, gerade wenn wir über Verwaltung sprechen, ist ja oft so der Gedanke, naja, die Beamten und was weiß ich. Überhaupt gar nicht, sondern da gibt es so viele tolle Menschen, die sich da wirklich auch aufreiben für und für dieses Thema leben. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal
Ja,
unbedingt gesagt haben.
wichtig, 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 genau, ja.
Und es gibt eben aber auch noch oft diesen sehr technischen Blick auf die digitale Transformation. Und hier nochmal überhaupt erstmal die Wahrnehmung zu haben, die Sensibilisierung für zu schaffen, was digitale Transformation bedeutet. Ja, den technischen Teil, aber ganz viel Kulturarbeit. Also das ist so Punkt eins, der mir an der Stelle wichtig ist. Und das mache ich auch immer überall, wo ich so durch die Lande ziehe und über digitale Transformation spreche, immer wieder zu sagen, was eigentlich alles dazu gehört. Und natürlich geht es darum, dass ich als Führungskraft vielleicht was aufgeben muss, dass ich nicht mehr Zweifel die beste Fachkraft bin, dass ich der Entscheider bin, dass ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entscheidungen einbeziehe oder sogar Verantwortung delegiere, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit zur Selbstorganisation schaffe. Also wir sind dann so ein bisschen in diesem Gedanken New Work, dass ich auch gucken muss, wie gestalte ich eigentlich Fehlerkultur? Wie können wir innovativ arbeiten? Und dazu gehört es auch, dass wir Fehler miteinander machen, dass wir ausprobieren, dass ich nicht mehr alles weiß, dass ich sage, ich heb hier auch mal die Hände und sage, hier habe ich Kolleginnen und Kollegen, die das für mich machen können. Also wir haben Privilegien, wir haben Selbstverständnis, was mit dazu gehört. Wir haben auch diesen Aspekt, den kann ich mir im Kleinen angucken, wie auch im Großen, was wir vorhin hatten, warum kommt Deutschland mit der Digitalisierung nicht voran, dass ich eben nicht nur in meinem Organisationsbereich denke, sondern über die Grenzen hinweg, weil Digitalisierung ist nichts, wo jeder Organisationsbereich für sich guckt, ich im Silo denke, wo jede Kommune für sich guckt, jedes Bundesland, sondern das ist ein Thema, das kann einfach nur im Gesamten betrachtet werden. Das heißt, wir müssen auch über Organisationsgrenzen hinweg schauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja. Ich bin so mein kleiner Fürst, ich treffe die Entscheidung, wie ich sie treffen will. Was die anderen machen, funktioniert bei mir nicht, weil ich bin ja so besonders. Auch das sind Fragestellungen, die da mit reingehören. Und deshalb, um nochmal wieder in die in den Organisationsbezug zurückzukommen, bedeutet für mich digitale Transformation eben auch ganz viel Arbeit mit Führungskräften, Verständnis aufbauen, Haltungsarbeit und Kulturarbeit.
Ja, spannend, ganz spannend. Und ich habe echt das Gefühl, es ist so wirklich so ein Struggle zwischen alter und neuer Arbeit, wo wir uns da gerade auch so befinden, gesamtgesellschaftlich, kann man sagen. Und eine wichtige Arbeit, die du da auch leistest, ne, da auch reinzugehen und das ja ein bisschen den Boden zu bereiten, würde ich jetzt mal sagen, damit wir auch digitaler werden können. Anja, ich höre auch zwischendurch immer so Vorurteile, dass dieses Stocken der Digitalisierung auch daran liegt, an einem demografischen Wandel, also dass wir mittlerweile viele Beschäftigte haben, die schon älter sind. Und da gibt es auch häufig so diesen Vorbehalt, ja, es liegt einfach an den älteren Beschäftigten, die wollen ja nicht mit digitalen Tools arbeiten. Also auch so eine Idee von, die haben da so die Haltung oder Einstellung, das muss ich jetzt nicht mehr, das möchte ich jetzt nicht mehr. Kannst du das bestätigen oder siehst du das anders?
Ich würde mal sagen, ich sehe das fast naturgemäß anders. Man könnte mich da auch ein bisschen als Vorbild. Ich bin ja
Ja.
nun ich bin in wenigen Tagen sogar Ü55
Ja.
und ich bin sehr digital affin. Ich vertrete dieses Thema digitale Transformation, digitale Arbeit. Nun mache ich mal die nächste Schublade auf. Ich bin auch noch eine Frau, weil das kommt ja auch dann noch mit dazu. Und ja, ich sehe das anders. Natürlich. Erlebe ich auch in den Organisationen. Wir haben ja so diese Generationenlücke, ne? Viele Organisationen haben ja eher die Ü50, Ü55 Generation und dann die Jüngeren, die nachrücken und dann war viel, gerade in Verwaltung, auch Einstellungsstopp. Wir haben also so eine Lücke dazwischen. Und im Zweifel, wenn man das so hört, gibt es dann fast so einen Kulturkampf der Generationen. Nun hattest du ja auch schon so einen tollen Podcast, wo ihr über Generationen gesprochen habt und gesagt, gut, Generationen gibt es eigentlich gar nicht. Aber vielleicht aus meinem Erleben heraus gibt es schon die Erwartungshaltung der jüngeren Menschen, die sagen, ich möchte hier einen digitalen Arbeitsplatz haben. Das gehört für mich auch zu einem attraktiven Arbeitsplatz. Und wenn mir sowas nicht geboten wird, verbunden mit Homeoffice-Möglichkeiten, mit mobiler Arbeit, mit Flexibilität, dann ist der Arbeitgeber im Zweifel für mich nicht so attraktiv wie jemand, der mir einen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann. Und dann haben wir die andere Generation, wo man sagt, die Älteren, und die wehren sich dagegen. Erstens glaube ich nicht, dass sie sich dagegen wehren. Das erlebe ich in den seltensten Fällen. Und das haben wir eben auch bei den Jüngeren. Ja, wie war es immer in Veränderungsprozessen, gibt es immer eine Gruppe, die sagt, wir wollen das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also die Älteren, die sind genauso interessiert daran. Die gehen vielleicht nur anders an die ganze Sache ran. Und das kann den Grund haben, dass sie schon viele Veränderungen durchlebt haben und dann im Zweifel auch mal skeptischer sind oder vielleicht einfach erschöpft sind. Oder auch vielen pauschalen Aussagen so nicht mehr glauben, sondern genau wissen wollen, wie geht's denn? Der andere Aspekt ist, dass die sich natürlich im Digitalen vielleicht nicht so zu Hause fühlen wie die Jüngeren, die ja ganz anders aufgewachsen sind. Also ich kann ja auch von mir sprechen. Ich bin noch ganz anders aufgewachsen. Hier bei mir im Hintergrund, man kann es jetzt vielleicht nicht sehen, steht noch so ein Tastentelefon wo man den Hörer heben muss. So bin ich aufgewachsen. Das heißt, ich habe ja einen ganz anderen Hintergrund als die Jüngeren. Und da muss ich einfach die ältere Generation, Ü55, Ü50, anders mitnehmen und anders unterstützen im Veränderungsprozess. Und vor allem nicht pauschalisieren. Ja? Also nicht sagen, na, die Älteren sind für uns sowieso immer so ein Klotz am Bein. Und ich will noch einen letzten Gedanken dazu reinbringen, den ich auch immer in Veränderungssituationen mit benenne. Und mindestens bei Ü55 immer auf absolute Resonanz stoße. Nämlich der Gedanke, wenn wir mal auf die Organisation schauen, dann ist genau diese Generation, sind diejenigen, die IT in die Organisation eingeführt haben, die nämlich E-Mail eingeführt haben, die Fachverfahren eingeführt haben, die die E-Akte, ich komme so ein bisschen aus dem Verwaltungsumfeld, man hört es,
Ja.
die E-Akte eingeführt haben. Das ist genau die Generation. Die haben also eine hohe Veränderungskompetenz auch im IT-Bereich. Und diese Veränderungskompetenz, die muss ich einfach nur ansprechen und die muss ich so ein bisschen rauskitzeln und auch nochmal mit denen gemeinsam zurückblicken und sagen, was haben wir hier eigentlich erreicht? Und das nochmal kombiniert, wenn ich sowieso auf die Veränderungshistorie von Organisationen schaue, das finde ich sowieso so ein ganz interessantes Werkzeug, mal mit Organisationen zu schauen, was habt ihr alles schon erreicht? Dann hat genau diese Generation, der die Organisation schon durch viele Veränderungen in den letzten Jahrzehnten durchgeführt. Und das einmal zu feiern, zu wertschätzen und dann eben auch zu sagen, was können wir von euch lernen? Und dann besteht die Aufgabe, jung und alt zusammenzuführen, wenn man mal in diesen beiden Schubladen denkt, was ich nicht so mag, aber trotzdem mal hier so formuliert, und in den Austausch zu kommen. Was können wir voneinander lernen?
Ja, total schön. Das kriegt schon so richtiges Reframing. Und ich finde, das ist auch etwas, wo wir echt blinde Flecken haben, ne? Also gerade bei diesen Vorbehalten, da einfach davon auszugehen, die Jungen sind ja total digital, ne?
Ja.
Digital Natives und wie wir es halt alles so benennen, aber dass da auch schon Generationen davor waren, die das natürlich auch mit vorbereitet haben. Also es ist ja nicht alles verändert worden durch das Smartphone oder irgendwie so, sondern es gab ja auch vorher noch ganz andere Schritte. Oder dadurch, dass ich jetzt vielleicht sowas wie Slack nutzen kann oder Microsoft Teams oder so im Büro, davor gab es ja auch noch viele andere Dinge über die Zeit, die letzten Jahrzehnte, die das ja erstmal vorbereitet haben. Und da waren auf jeden Fall die Generationen, die heute zu den älteren Generationen dann gelten, mit daran beteiligt, ne? Also wie extrem wir das doch wegdenken können.
Ja, total. Und ich muss dazu nochmal sagen, ich erlebe das ja praktisch, da gibt es so viele junge Menschen, die sich gegen die Einführung neuer Technik wehren. Und zwar vehement. Hohe Bedenkenträger in der jüngeren Generation. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder so viele Beschäftigte, Ü50, Ü55, die sagen, hurra, wir sind mit dabei, wir probieren das aus, wir brauchen vielleicht eine Schulung mehr. Aber wir sind mit dabei, weil wir auch sehen, warum wir das Ganze brauchen, was es für uns bedeutet. Und viele auch den Gedanken tragen, ja, mein Arbeitsleben geht so vielleicht langsam dem Ende zu. Und trotzdem will ich ja auch was hinterlassen. Also ich habe mich hier über Jahrzehnte engagiert und will ja nicht rausgehen und sagen, ist mir egal, was hinterherkommt, sondern ich will ja auch was hinterlassen, sodass meine Organisation auch wieder gut in die Zukunft weiterarbeiten kann. Und insofern diese Pauschalisierung gilt für mich nicht. Ich motiviere und deswegen, ich glaube, ich bin das beste Beispiel, Ü55, ich stehe für digitale Transformation, ich mache da gerne mit. Mir fällt auch nicht alles leicht, ich muss auch oft meine Tochter fragen, sag mal, wie funktioniert es, sind die verleiert die Augen? Aber da beizubleiben, und ich glaube, das ist, Entschuldigung, jetzt springe ich so ein bisschen gedanklich, aber hier auch die Möglichkeit überhaupt erstmal zu schaffen, auszuprobieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, also in Organisationen jetzt mal unabhängig von dem Alter oder den Generationen, diese Innovationsfreude wieder reinzubringen, dieses Ausprobieren, dieses Spielerische auch an die Dinge ranzugehen und nicht immer nur in dem zu bleiben. Ja, wir haben schon immer so gemacht, jetzt machen wir es auch weiter. So hat sich doch bewährt.
Ja, genau. Also das ist auch wieder so, wie du es gerade auch sagtest, dieser Zusammenhang zur Innovation. Ich experimentiere erstmal, wir probieren uns aus. Auch so das Thema, wir können auch mal Fehler machen. Bei dir hängt ja auch hinten das Bild, hier so eine Postkarte. Scheiter heiter, ne? Genau,
Genau,
so.
ist ja mein Motto, Scheiterhalter.
Genau. Also wir dürfen uns ausprobieren, dürfen auch mal feststellen, das hat nicht funktioniert. Ich wollte noch mal kurz einmal daran zurückgehen, als du sagtest, auch wenn wir es jetzt nicht wirklich so in Schubladen packen können, also ältere Generation, jüngere Generation, da sind wir ja beide kein Fan groß davon. Und die Gesche Hentis, mit der ich ja hier auch im Podcast gesprochen habe, die hat ja auch noch mal klar gemacht, das ist ein tolles Modell, um überhaupt eine Sprachfähigkeit zu schaffen. Ja, aber nicht, dass es unbedingt wissenschaftlich bewiesen ist, aber es erzeugt natürlich diese Sprachfähigkeit. Woran ich noch mal so ansetzen wollte, nehmen wir jetzt mal an, so die Jüngeren. Da sagtest du gerade, du kennst auch die Jüngeren, die dann auch Vorbehalte haben gegenüber digitalen Tools oder der Digitalisierung. Habe ich gerade so gedacht beim Zuhören, wie kann das denn sein? Also ich merke da so richtig, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was sind denn da so für Argumente?
Ja, also es gibt so Argumente wie natürlich Datenschutz, absolut wichtig, aber wir wollen nicht gläsern werden, wir wollen uns nicht von Technik bestimmen lassen. auch auf neue Dinge vielleicht einzugehen, weil man auch schon in jungen Jahren doch relativ eingefahren sein kann, ja? Wenn vielleicht diese Innovationsfreude aus mir heraus nicht da ist, diese Neugier auch mal was auszuprobieren, dann gibt mir natürlich das, was ich habe, auch eine große Sicherheit und in dieser Sicherheit zu bleiben, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, auch da ist die Motivation dafür, so beharrlich zu sein und so beharrlich an dem festzuhalten, was man hat, hat ganz unterschiedliche Hintergründe und damit muss man sich auseinandersetzen. Und da sind wir wieder dabei. Eigentlich ist es relativ unabhängig davon, welche Generation es ist, da wieder zu verstehen, wo kommt denn dieses Beharrungsvermögen her, was sind die Bedarfe dahinter und dann zu schauen, wie können wir gemeinsam auf diese Bedarfe mit eingehen. Wo sind aber auch Grenzen von Organisationen, auf solche Bedarfe einzugehen? Weil ich muss natürlich sagen, ich als Organisation habe ein Organisationsziel und das muss ich verfolgen. Und ich muss schon genau hingucken, wo bremsen mich solche individuellen Bedürfnisse im Zweifel sogar als Gesamtorganisation aus. Ich weiß, es ist manchmal ganz schön schwierig, sowas auszusprechen, weil wir natürlich auch immer den Anspruch haben, wir müssen alle mitnehmen und wir müssen beteiligen. Bin großer Fan von Mitnehmen und Beteiligen. Wir dürfen aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle aussprechen, wir werden höchstwahrscheinlich nicht alle mitnehmen. Ob wir uns mit diesem Anspruch wirklich auseinandersetzen oder dann das Augenmerk auf die zu legen. Und dafür plädiere ich immer, die wollen. Ich hatte jetzt gerade ganz aktuell in einem Projekt auch die Frage stellen, ja, wie gehen wir denn mit denen um, die so im Widerstand sind? Wo wir für uns festgelegt haben, mit unseren begrenzten Ressourcen. Wir haben in allen Projekten, in allen Organisationen zu wenig Zeit. Zeit ist sowieso ein Riesenthema. Wir haben zu wenig Zeit. Also mit diesen begrenzten Ressourcen, die fokussiere ich auf die, die wollen. Und denen gebe ich alle Unterstützung. Denen gebe ich Angebote. Die informiere ich. Die beziehe ich mit ein. Und gucke, dass der Widerstand nicht zu denen rüber schwappt, die eigentlich wollen oder die vielleicht noch so ein bisschen unentschlossen sind. Also das ist so mein Ansatz. Wirklich niemanden verlieren, immer wieder auch Angebote machen, immer wieder die Türen offen halten und trotzdem da einen ganz großen Fokus drauf legen, gerade in der digitalen Arbeit, die die wollen, die auch neugierig sind, die sich mit den Themen auseinandersetzen.
Ich finde, da sagst du was ganz Wichtiges, also was ja auch so eine Grundprämisse ist in der Organisationsentwicklung. Ich kenne das nämlich auch, dass da manchmal von Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen, Führungskräften, die Idee entsteht, wir müssen alle mitnehmen. Gerade wenn wir uns mit dem Thema Transformation beschäftigen, geht es ja auch darum, dass es neue Haltungen gibt, neue Einstellungen zur Arbeit. Da sind wir gerade auch darin, dass so ein Weltbild auch mal ins Wanken geraten kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich manche Beschäftigte vielleicht dann auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verliere, weil die natürlich auch innerlich irritiert sein können und dann auch sagen können, nee, also für mich ist das aber so. Arbeit funktioniert nur so und die Welt funktioniert für mich so. Was passiert denn jetzt hier gerade in diesem Affenstall, sage ich jetzt mal? Wovon erzählen die hier alle? Ich möchte da nicht mitmachen. Und ich finde, das ist natürlich auch ein gutes Recht für jeden und für jede, dann nochmal zu entscheiden, ist die Organisation, in der ich arbeite, jetzt noch, wenn es zu diesen Veränderungen, zu diesen Transformationen kommt, der richtige Ort für mich. Ne? Also gerade beim Thema Transformation entsteht ja dann, kann es passieren, dass dieses Passungsverhältnis, was wir ganz lange hatten zwischen Mitarbeitenden und der Kultur der Organisation, dann nicht mehr besteht. Und entweder kommen die Beschäftigten dann auch mit auf die Reise und sind offen dafür und ja, sich mit neuen Perspektiven zu beschäftigen und zu überlegen, was es da noch gibt. Oder, und das ist auch, das will ich nochmal sagen, ist ja gar nicht schlecht, sondern es ist ein gutes Recht von jedem Einzelnen dann zu sagen, Leute, das reicht mir hier, das ist hier nicht mehr mein Ökosystem. Ja, da fühle ich mich jetzt einfach nicht mehr wohl, wenn wir das hier so machen. Da müssen wir natürlich auch ja das Wissen darum haben, dass das passieren kann, auch in so einem Transformationsprozess. Ne? Und noch eine Sache, die du gerade gesagt hast, was bei mir auch zu so einer Geschichte innerlich so geführt hat, was mir mal auch so passiert ist, wo ich dachte, ja, das Thema Sicherheit und Ängste steckt natürlich auch so mit drin. Und da dann auch, wie du gerade sagtest, so in den Widerstand zu gehen, Widerstand ist ja erstmal überhaupt nichts Schlechtes, ne, sondern es kann einfach zeigen, ne, da gibt es noch Ängste, da gibt es Vorbehalte, da fehlt es vielleicht auch manchmal an gewissen Kompetenzen, vielleicht, wir müssen uns noch weiter auf den Weg machen. Aber gerade so das Thema Sicherheit, ne, und Angst. Da habe ich schon den Eindruck, dass auch so das Datenschutzthema auch ganz häufig genutzt wird und auch diese Ängste weiter nähert. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Damals, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, jetzt nur in meinem Bereich, habe ich so natürlich bemerkt, auch in meinem Umfeld, dass bei vielen Coaches damals die Aufträge weggebrochen sind und bei vielen Trainern, weil die natürlich immer nur vor Ort in den Organisationen waren. Und dann habe ich so gedacht, ach komm, ich mach mal so eine Zusammenführung dieser Menschen und habe dann so Gruppen gebildet, digital dann einfach über Zoom. Also ich habe die wöchentlich dann getroffen. Das waren, ich glaube, 4 oder 5 Gruppen. Das heißt, ich hatte ordentlich zu tun, ja. Aber worauf ich hinaus will, ich habe ordentlich Gegenwind bekommen von anderen Coaches, die mir damals geschrieben haben, Christine, das darfst du nicht. Also Zoom kannst du schon mal gar nicht nutzen. Das ist alles nicht datenschutzkonform. Und ich hatte immer die Angst, dass mich gleich irgendjemand anschwärzt, weil ich damals Zoom genutzt habe, einfach um das sehr barrierefrei zu halten und dann auch gut zu gucken, wie können wir gerade miteinander im Austausch sein, uns dann treffen und über die aktuelle Situation sprechen. Für die Coaches, die damals in den Gruppen waren, waren das eine ganz tolle Zeit. Also ich kriege heute noch Rückmeldungen, wie gut das war. Aber diese Vorbehalte, die habe ich natürlich auch mitbekommen und auch so dieses. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, so all eyes on me, weißt du, so alle schauten so, was macht Christine da? Das darf sie nicht, sie muss damit aufhören. Also das ist mir gerade noch mal so eingefallen, so zu dem Thema, wir sehen uns digitaler, ne? Heutzutage Zoom nutzen, ja gut, die haben natürlich auch noch mal andere Einstellungen verändert, aber wir waren ja erstmal auf dem Weg, ne?
Ja.
So.
Also ich kann es nur bestätigen, wie gesagt, Datenschutz ist total wichtig. IT-Sicherheit, gerade, ja, wir sind in einer Welt, wo wir ja eben auf allen Ebenen auch, ich nenne es einfach mal so, Angriffen ausgesetzt sind. Also insofern Datenschutz, IT-Sicherheit, wir hatten gerade so einen großen Vorfall, ein Update eingespielt und die Flughäfen liegen lahm. Wie viel, also wie angreifbar wir auch über IT sind. Das ist ja so ein Kernelement unserer Gesellschaft, unserer modernen westlichen Gesellschaften, in denen wir arbeiten. Und wir haben natürlich einen großen Angriff, deswegen hohe Bedeutung. Und trotzdem darf ich den Datenschutz und IT-Sicherheit nicht instrumentalisieren, um uns auszubremsen. Und das ist auch, du hast ja die Eingangsfrage gestellt, ja, warum liegen wir in Deutschland so weit zurück mit unserer Digitalisierung? Weil wir auch dieses Thema auf dem Tisch haben. Und es gibt in den föderalen Strukturen ganz unterschiedliche Entscheidungen. Manche Bundesländer gehen da voran und sagen, das machen wir. Andere sind komplett ausgebremst über Datenschutz und IT-Sicherheit und nehmen sich damit selbst die Chancen, in der Digitalisierung voranzukommen. Und deswegen, es darf kein Hemmschuh werden. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, an den wir immer denken müssen. Aber wir müssen das auch immer zusammendenken, wie kommen wir in die Digitalisierung rein? Und das, insofern, absolutes Thema wird auf allen Ebenen genutzt. Und jetzt komme ich wieder, ich springe manchmal so ein bisschen, ne, vom
Bitte,
Großen ins
bitte,
Kleine.
bitte,
Ich
bitte,
springe noch
ja.
mal wieder ins Kleine zurück. Also wenn das Thema Datenschutz aufgegriffen wird, wie gesagt, absolut wichtig, dann aber noch mal genauer gucken, warum wird jetzt genau Datenschutz aufgegriffen? Woher kommt der Widerstand? Widerstand, wenn kein Widerstand in der Veränderung und erst recht in der Transformation da wäre, dann würde man sich schon wundern, denken, hier ist aber irgendwas komisch. Also das würde mich irritieren, wenn kein Widerstand da ist. Aber diesen Widerstand nicht als nervend anzusehen und zu sagen, oh, das muss doch jetzt nicht sein, die soll mal gefälligst mitmachen. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, sondern dann gut zuzuhören. Und da sind wir wieder genau, ne? Wie gehen wir mit Widerstand um? Wir hören zu. Wir gucken, was steckt eigentlich für ein Bedürfnis dahinter. Aus deiner Erzählung von den anderen Coaches kann man immer gut überlegen, vielleicht fühlen die sich an der Stelle auch abgehängt, dass sie eben nicht in diesen digitalen Raum sofort umgestiegen sind. Reine Spekulation. Also da die Bedarfe auch zu erkennen und dann mit diesem Widerstand zu arbeiten. Und dann aber auch die Freiheit zu haben, zu sagen, es kann sein, dass sich Beschäftigte dafür entscheiden, das ist nicht mehr die richtige Organisation für mich, weil sie nicht meinen Werten entspricht, weil sie vielleicht auch nicht meinen Kompetenzen und Fähigkeiten entspricht, weil ich mich vielleicht auch an der Stelle gar nicht mit neuen Themen auseinandersetzen möchte. Ich finde das absolut legitim. Aber dann ist es eben auch legitim, von einer Organisation zu sagen, welchen Handlungsspielraum habe ich dann auch, mit solchem Widerstand umzugehen? Und das ist so ein Punkt, da sind viele Organisationen, die heben sofort die Hände, gerade Führungskräfte, die sagen, das können wir nicht machen, wir haben gar keinen Handlungsspielraum. Und wenn wir dann so ein bisschen dabei hängen bleiben, Handlungsspielraum heißt ja nicht sofort, dass ich Kündigung aussprechen muss, sondern wenn wir so ein bisschen mal überlegen, was haben wir vielleicht doch für Handlungsspielraum, auch mit Konsequenz unsere Veränderung durchzusetzen. Konsequenz ist da so ein wichtiges Stichwort, um auch voranzukommen. Dann gibt es viele Ideen. Da kann man nämlich auch kreativ werden. Und ich glaube, das ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt auch in Transformationsprozessen, gerade im Umfeld der Digitalisierung, immer auch zu gucken, wo ist unser Handlungsspielraum im Umgang mit Widerstand, im Umgang mit Menschen, die nicht wollen. Ein ganz wichtiger Aspekt, um einfach handlungsfähiger zu werden und sich dem nicht so ausgesetzt zu fühlen.
Jetzt hast du gerade das Wort auch Konsequenz, also konsequent sein, noch erwähnt. Magst du das nochmal so ausführen, was das bedeuten könnte?
Ja, konsequent sein bedeutet eben, dass ich meine Organisationsziele habe, meine Teamziele habe. Man kann es ja in die unterschiedlichen Ebenen mit reinbrechen, meine Abteilungsziele. Und was bedeutet es, diese Abteilungsziele, diese Organisationsziele, diese Teamziele zu erreichen? Und wenn ich dann merke, dass Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen dort nicht mitziehen, was kann ich tun, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind? Beteiligung, Verstehen, miteinander Austausch, Anpassung auch von Lösungen, gemeinsam kreativ Lösungen entwickeln, die vielleicht auch die Bedarfe bedeuten. Und dann können natürlich solche Bereiche auch sein, dass sich einfach Aufgabenfelder verändern für die Kolleginnen und Kollegen. Dass natürlich auch der Kollege in einen anderen Bereich gehen kann. Dass ich mir, ich formuliere es mal, also das ist mal ganz schwierig auszusprechen, aber auch zu sagen, dass der Kollege vielleicht auch in bestimmten Arbeitsfeldern für sich alleine arbeitet, weil alle anderen sich im digitalen Raum bewegen. Da habe ich auch schon manchmal gehört, ja, das ist ja Mobbing. Nee, das ist nicht Mobbing, sondern das kann ich ja auch gemeinsam mit dem Kollegen vereinbaren. Wie gehen wir denn jetzt mit der Situation um? Das heißt nicht, ich grenze ihn aus, sondern ich sage einfach, wir haben hier die Organisationsziele, hier sind deine persönlichen Ziele oder auch deine persönliche Motivation. Was machen wir jetzt gemeinsam aus? Und dann kann es eben bedeuten, dass du einfach andere Aufgaben übernimmst, die nicht mit diesem Digitalisierungsthema zu tun haben.
Das verstehe ich total gut, weil ich natürlich, ne, du hast es ja auch gerade gesagt, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Verwaltung oder bist in diesem Kontext unterwegs. Und ich war natürlich auch schon mal in Verwaltungsstrukturen unterwegs als Teamentwicklerin und Organisationsentwicklerin und habe das natürlich auch manchmal erlebt, dass Mitarbeitende dann gesagt haben, ja, wenn das hier bei uns passiert, dann lasse ich mich halt auf lange Sicht krank schreiben. Oder ich sage, ich habe irgendwie Rückenprobleme. Also ich schaue dann zu als Beschäftigter, dass ich da gar nicht mit involviert bin und dann entsteht manchmal auch so ein Kampf gegen die Organisation, ne, also so sehr bewusst, weil es natürlich auch im Verwaltungsbereich mehr Sicherheiten gibt. Also so rein in einer modernen Organisation, in so einer, ne, wo rein gewirtschaftet wird, da wird es natürlich schwieriger, wenn da Einzelne dann nicht mitgehen. Da hätte die Organisation viel eher die Chance, dann zu sagen, okay, lieber Kollege, liebe Kollegin, das ist jetzt aber hier unsere Kultur, das erwarten wir natürlich von dir. Aber in der Verwaltung ist das nochmal ein ganz anderer Schuh, ne? Von daher verstehe ich das, dass es da auch andere Regelungen geben darf oder Vereinbarungen geben darf dann für die
Ja.
Beschäftigten, ne? Ja.
Da kommt mir auch noch ein Gedanke. Also erstens, da sind eben viele in den Verwaltungen, die vorangehen möchten. Die sind da richtig manchmal ohnmächtig und auch erschöpft und resigniert an vielen Stellen. Sagen, dann machen wir es eben auch nicht mehr. Wenn, ja, wenn alle nicht mitziehen oder viele nicht mitziehen wollen und es so ausbremsen. Und da steckt der Weg, erstmal zu verstehen, warum reagiert jemand so. Manchmal haben diese Kollegen, die waren vielleicht früher, so habe ich auch schon erlebt, Innovatoren in der Organisation und wurden immer wieder ausgebremst und sind plötzlich selbst zum Bremser geworden. Indem sie sagen, haben wir alles schon probiert, funktioniert sowieso nicht, ich mache hier gar nichts mehr. Die haben oft eine Historie in der Organisation, die ich auch verstehen muss. Und einen Gedanken möchte ich dazu noch anknüpfen. Gerade Verwaltung, aber auch gibt auch andere Organisationen, wo das nicht anders ist. Große Unternehmen, die haben das auch oft. Die haben natürlich so ein Handeln auch zugelassen über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Die Strukturen haben es ermöglicht, dass ich mich überhaupt erstmal so verhalte, dass ich ausbremse, dass ich immer wieder sage, ja, aber ich will das nicht und da muss man nochmal da, also dass ich Bedenkenträger sein kann und damit immer mit angezogener Handbremse unterwegs bin. Und dann sind wir wieder bei diesem großen Fass, was wir aufmachen. Wir müssen auch diese Strukturen aufbrechen. Wir müssen eben zeigen, auch hier verändert sich etwas, dass wir gucken, was brauchen wir als Organisation, um sowas, so ein Verhalten nicht zuzulassen. Von Führungskräften, auch von Führungskräften, ganz wichtig in der digitalen Transformation. Die Führungskräfte haben eine Schlüsselfunktion, aber eben auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann sind wir wieder genau bei dem Organisationsthema, bei der Organisationskultur. Da muss auch Veränderung hin, um in eine wirkliche Transformation zu kommen. Nicht nur in die Veränderung, sondern in die Transformation, also eine grundlegenden Wandel dieser Organisation.
Und da höre ich natürlich schon raus. Also Führungsetage muss das auch wirklich wollen. Du hast ja auch gerade von der Konsequenz gesprochen, also dass man auch dem konsequent nachgeht, dass man diesen Rahmen hält, in dem dieser ganze Zauber dann auch passieren darf. Das gehört ja auch schon zur Führungsaufgabe dazu, dass dieser Rahmen dann immer wieder gehalten wird und es nicht sowas entsteht wie, ja gut, hatten wir uns zwar vorgenommen, aber eigentlich ja doch nicht und so, ne? Sondern es geht da auch um Verbindlichkeit, ne? So dass man auch auf das, was man sich so geeinigt hat, dass man das auch verbindlich einhält, ne? Jetzt lass uns doch mal so schauen, welche Organisationen kaufen dich denn quasi ein? Weil, weißt du, wenn wir jetzt über, wir haben jetzt ganz viel über Vorbehalte gesprochen und über Widerstände, es gibt aber doch diejenigen, die dich buchen. Zu welchen Themen wirst du denn da gebucht oder was ist da so die Herausforderung der Organisation? Was ist da so euer Einstiegsfenster für die Zusammenarbeit?
Wir führen beispielsweise ein Kollaborationswerkzeug ein. Wir haben Homeoffice. Wir arbeiten mit hybriden Teams. Ein Teil ist zu Hause, der andere, der arbeitet in der Organisation. Wir merken, dass unsere Arbeit nicht mehr so funktioniert, wie sie vorher war. Wir merken, dass Führung nicht mehr so funktioniert, wie sie vorher war. Was können wir tun, um ein gutes Team zu sein, um Kommunikation wieder zu strukturieren und nicht in diesem heillosen Kommunikationswirrwarr drin zu sein? Wie können wir gut auf Daten zugreifen? Wie können wir als Team auch wieder Identifikation miteinander haben? Also auch das sind Fragestellungen, mit denen man auf mich zukommt. Und dazu gehört auch für jeden, also wir haben ja jetzt so den Teamgedanken gehabt, aber auch den Gedanken jedes Einzelnen, wie kann ich eigentlich in dieser digitalisierten Arbeit noch gut zurechtkommen? Ich bin überfordert, es ist alles total schnell. Die Digitalisierung um mich herum, mir rauscht eigentlich nur der Kopf, sitze nur noch in Videokonferenzen, schaffe meine Aufgaben nicht mehr. Da sind wir dann also auch im Selbstmanagement, in der Arbeitsorganisation, in der digitalen Zeit. Für jeden Einzelnen. Das sind alles so Themenbereiche, die so der Einstiegspunkt sind, um mit mir zusammenzuarbeiten.
Wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen konkreter mache, wir hatten ja auch mal so vorweg noch gesprochen, es kann zum Beispiel auch bedeuten, dass eine Organisation jetzt, sag ich mal, mit Microsoft Teams arbeiten möchte und dann stellen sie fest, okay, wie läuft das denn jetzt hier gerade über unserem Chat? Wer ist da eigentlich wie beteiligt? Ne, da entstehen dann diese typischen Fragen, glaube ich auch, ne? Muss ich da immer mit drin sein im Chat oder wann ziehe ich mich zurück? Also das kann ein Thema sein, ne, höre ich gerade raus. Aber auch dann bei Teams, die schon fortgeschritten sind. Das heißt, da geht es ja schon, also da sieht man ja auch schon, es gab schon den Anstoß, virtuell miteinander zu arbeiten, virtuelle Teams zu bilden. Da muss es ja auch schon in der Organisation eine Idee davon geben, dass das möglicherweise gut ist oder auch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil hat, oder?
Ja, also ganz wichtiges Beispiel, was du gerade nennst. Ich habe jetzt immer so pauschal Kollaborationsplattformen gesagt. MS Teams ist eben eins der ganz großen und mit denen sich viele Organisationen beschäftigen. Und ich erlebe eben viele Organisationen, die sagen, ja, wir haben jetzt auch irgendwie Teams und dann war es da. Und irgendwie haben wir auch ein Teams-Team und irgendwie haben wir auch Chat. Wir wissen gar nicht richtig, wie wir das nutzen. Und wenn wir dann uns so ein bisschen intensiver darüber unterhalten, kommt mal die Frage, ach so, das geht? Ja, nee, bei uns, wie wir Dateien ablegen, wir haben eine Dateiablage, ich werde jetzt so ein bisschen technischer, wir haben noch unsere Laufwerke, dann haben wir Teams, überall liegen diese Dateien in unterschiedlichsten Versionen. Für uns ist es viel chaotischer geworden. Das ist so ein wichtiger Punkt, da sind wir genau wieder beim Anfang. MS Teams ist ein tolles Werkzeug. Es gibt andere Kollaborationsplattformen, die sind auch alles tolle Werkzeuge, die unterstützen digitale Arbeit. Aber ich muss die Funktionsweise und die Prinzipien dahinter verstehen. Und ich kann so ein Werkzeug nicht einfach sagen, hier habt ihr es und jetzt macht mal, sondern ich muss bei solch einem Werkzeug auch immer gucken, wie integriere ich es in meine Arbeitsorganisationsprozesse. Beziehungsweise, wie verändere ich auch meine Prozesse mit diesem Werkzeug, weil es mir ja ganz neue Möglichkeiten gibt. Aber die Einführung von solchen Plattformen, die werden eben oft noch als technische Projekte gesehen. Für mich sind das organisatorische Projekte, wo die Technik das Hilfswerk ist.
Ja,
Und
total.
genau das ist eben so ein Thema, wo ich dann auch, also gut, dass du das Beispiel auch nochmal genannt hast, um es ein bisschen zu konkretisieren. Vielleicht hört man es auch, aber da steckt meine absolute Leidenschaft drin, weil ich davon überzeugt bin, dass digitale Arbeit eine gute Form von Arbeit ist und uns in der Zukunft begleiten wird und so viel Flexibilität und Möglichkeiten und auch neues Arbeiten ermöglicht. Wir müssen es nur gut machen und richtig machen und einfach viel verändern zu dem, wie es in Präsenz war.
Ja, ich finde, das war jetzt nochmal ein gutes Beispiel, um zu sehen, es ist nicht einfach nur ein Tool, ne? Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer hier gerade, die kennen natürlich Microsoft Teams und da denkt man sich so, ja gut, dann nutzt man das halt in der Organisation, so what? Ja. Und dann tritt das halt ganz schön viel los, ganz schön viele Fragen, aber auch natürlich neue Möglichkeiten dann auch darin zu finden. Und es geht sicherlich auch darum, dass man als Organisation natürlich auch effizient wird oder effizient bleibt und nicht so, wie du beschreibst, dann Ordner an 5 verschiedenen Stellen irgendwie ablegt, sondern so ganz smarte Prozesse auch dann wieder daraus macht. Anja, lass uns doch jetzt noch mal so ein bisschen gucken, wie du dann vor Ort arbeitest oder digital mit diesen Teams arbeitest. Also mich würde jetzt noch mal so ein bisschen richtig so Einblick interessieren. Arbeitest du mit Projektteams? Arbeitest du mit Führungskräften? Arbeitest du vor Ort oder digital mit ihnen? Zeig uns mal so ein bisschen, was du da genau machst und wie du es genau machst.
Ja. Also soll man ja eigentlich nicht sagen, meine erste Aussage ist alles von dem, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem aber fokussiert. Also es ist nicht der Bauchladen, sondern es hat schon diesen Fokus auch Begleitung von digitaler Transformation im Sinne von Kulturveränderung. Und ich arbeite sehr viel im digitalen Raum. Das heißt, ich mache Projektarbeit im digitalen Raum. Ich führe Teamworkshops im Team digitalen Raum durch und auch Schulungen und Trainings. Ich arbeite aber auch in Präsenz. Und vielleicht, um uns nochmal so ein bisschen Struktur reinzugeben von zu dem, was ich jetzt gerade sage. Also bin quasi immer so in drei Rollen unterwegs. Ich bin in der Rolle als Beraterin unterwegs, in der Rolle als Trainerin und in der Rolle als Coach. Und Coach heißt als Führungskräftecoachin, aber auch als Teamentwicklungscoachin. Und in diesen drei Rollen, das ist im Grunde auch so meine Arbeitsweise. Ich arbeite sehr intensiv in Projekten. Da steckt auch so meine Leidenschaft, meine Historie drin, dass ich ja auch so eine alte Projektmanagerin bin und begleite dort Organisationen in solchen Veränderungsprojekten selbst, indem ich Veränderungsmanagement, Transformationsmanagement mit Entwickler aufbaue und dann auch operativ begleite. Ich führe aber auch gleichzeitig Trainings durch, wo ich auch nochmal vermittle, was bedeutet eigentlich Veränderungsmanagement, was bedeutet Transformation, Digitalisierung. Und daraus ergibt sich, haben wir ja schon vorher besprochen, auch für Führungskräfte, für Teams, für einzelne Personen ist es natürlich auch eine individuelle Veränderung und Weiterentwicklung. Und das begleite ich auch in meinen Coachings, die ich durchführe, einmal mit Teams, einmal mit Führungskräften ganz individuell. Und vielleicht nochmal zu der Arbeit im Online-Raum. Ich habe zwei Projekte, da habe ich mit den Projektmitgliedern ausschließlich im Online-Raum gearbeitet. Und in beiden Projekten kannte ich die Projektmitglieder vorher nicht. Und das finde ich immer so ein tolles Beispiel. Und die haben, eins ist abgeschlossen, hat funktioniert, super funktioniert, eins funktioniert immer noch. Wir haben eine hohe Verbundenheit. Wir leben kollaboratives Zusammenarbeiten auch mit MS Teams, hatten wir ja vorhin schon mal benannt, als Kollaborationsplattform. Und deswegen bin ich überzeugt, dass solch eine Arbeitsform funktioniert. Voraussetzung dafür ist ein super Lernfeld für mich. Voraussetzung ist eben, wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir miteinander umgehen. Wir sind immer wieder in Reflexionsschleifen, dass wir darüber sprechen, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, sodass wir da auch gemeinsam lernen. Und alle Beteiligten haben eine hohe Neugier, das auch tatsächlich umsetzen zu wollen. Also wir wollen nicht nur darüber erzählen, so muss man es machen, sondern wir tun es auch tatsächlich.
Oh, Anja, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, das ist so eine wertvolle Arbeit. Also mir sind gerade nur beim Zuhören so viele Gedanken aufgeploppt. Also auch einmal hast du jetzt erzählt, dass wie du dort gearbeitet hast, dann fiel mir hier von Fritz Simon, dem Systemiker, nochmal ein. Dieses Form und Inhalt müssen immer zusammenpassen. Also es wird natürlich schwierig, wenn wir über einen Inhalt sprechen, der dann gar nicht zu der Form passt. Ne? Also wenn ich dann nur in Präsenz arbeite und Menschen darin schule, wie sie jetzt digital miteinander arbeiten sollen, das
Ja.
wird nicht funktionieren. Form und Inhalt sollten miteinander zusammenpassen. Anja, ich mag jetzt nochmal so ein anderes Thema mit dir aufmachen. Gerade hier so in der Reihe, wo ich mit so vielen Interviewgästen, also mit ein paar Interviewgästen spreche, mit all den Profis und Expertinnen und Experten und mit den Coaches, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, ist mir gerade auch nochmal so wichtig, mit dir darüber zu sprechen, warum du dich nochmal dafür entschieden hast, zu mir ins Strategiecoaching zu kommen, ne? Also ich mag das gerade so ein bisschen thematisieren. Ich weiß, dass ich immer wieder so gefragt werde, was kann man denn da so erreichen oder wer sind denn da die Menschen? Und vielleicht nochmal, um so diesen Rahmen zu machen, im Strategiecoaching geht es ja ganz häufig um Positionierung oder um Texte schreiben oder um Angebotspakete zu entwickeln, ne? Also es gibt auch so ganz unterschiedliche Herausforderungen. Manche Kunden sagen zu mir, oh, ich möchte mehr Kunden, Christine. Manche sagen, ich möchte andere Kunden. Manche sagen, irgendein Auftragsstrom ist gerade weggebrochen. Ich muss da nochmal was anderes entwickeln. Bei dir war das alles nicht der Fall. Weil ich weiß von dir, du bist unglaublich gut gebucht. Also, und das ja schon seit Jahren. Das ist nichts, wo du irgendwie groß trommeln müsstest. Trotzdem bist du zu mir gekommen. Magst du da vielleicht noch mal so erzählen, was da für dich so der ausschlaggebende Punkt war?
Ja, sehr gerne. Und erstmal muss ich vorneweg sagen, es war eine ganz großartige Entscheidung von mir, dass ich mit dir zusammenarbeite, liebe Christine. Du
Oh,
hast mich
danke.
da so viel weitergebracht. Also das erstmal nur ganz vorneweg. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren, ich hatte gerade 15-jähriges Jubiläum, selbstständig unterwegs, war davor 13 Jahre angestellt. Und ja, ich kann mich über meine Auftragslage nicht beschweren, so kann man es formulieren. Das ist ein großer Segen. Manchmal kann es aber auch Fluch sein, weil ja, das ist auch so ein Thema für viele Organisationen. Uns ging es ja auch in Deutschland so gut, dass wir gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht haben, wo sind vielleicht neue Felder, wo müssen wir uns auch weiterentwickeln, sondern wir sind so in unserem Status quo, der super funktioniert hat, lange hängen geblieben. Bei mir genauso. Also ich hatte kaum Zeit, mich auseinanderzusetzen mit mir und wo soll es eigentlich die Reise hingehen. Und so eine nächste Motivation war auch, ich bin in Ü55. Wie sehen eigentlich meine nächsten Arbeitsjahre aus? Will ich das, was ich vielleicht mit 30, 40 gemacht habe, auch noch mit 60 machen? Also auch das ist ja nochmal so ein wichtiger Aspekt. Und dann habe ich in meinem 15-jährigen Selbstständigsein so ein paar Veränderungen in meinem Leistungsportfolio durchlebt. Und eine wichtige war mit Corona, wo ich eben genauso wie du innerhalb von 2, 3 Wochen meine Leistungsinhalte in den digitalen Raum überführt habe und eben ganz viele Trainings entwickelt habe und unglaublich kreativ war und es so erfolgreich war, dass ich dann aber nicht daran weiterarbeiten konnte, sondern irgendwie so hängen geblieben bin, gut gebucht war und aber gemerkt habe, mir fehlt gerade so ein bisschen die Struktur und Orientierung. Und das war genau der Punkt, wo für mich klar war, ich muss hier nochmal einen besseren Fokus mit reinbringen. Ich muss vielleicht auch Worte dafür finden, was ich eigentlich anbiete. Du hast ja auch immer gefragt, wie trittst du auf? Was sind so die Themen? Daran arbeite ich auch immer noch. Vielleicht hat man es auch gemerkt, hat diese Klarheit zu haben, das ist mein Angebot. Hier ist mein Schwerpunkt. Und dann habe ich deinen Podcast gehört und ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell entscheiden kann und habe mich dann wirklich nach 2, 3 Podcast-Folgen, ich sagte, da muss ich hin, Christine ist genau die Richtige für mich. Dann haben wir einmal miteinander gesprochen und es hat auch so Gott so gut sofort funktioniert. Und das heißt, ich bin also so mit diesem Thema reingekommen, wie finde ich Fokus, was will ich eigentlich, wie geht die Reise für mich in die nächsten Jahre hin, wie kann eben auch so, es hört sich so doof an, aber der letzte Abschnitt meines Arbeitslebens aussehen und wann ist eigentlich der letzte Abschnitt meines Arbeitslebens? Wie kann ich auch meine Rolle nochmal verändern? Das war ja so die Fragestellung, mit der ich reingekommen bin, wo ich viel Klarheit bekommen habe und nochmal die Frage, will ich alleine weiterarbeiten? Will ich mir vielleicht jemanden mit an meine Seite nehmen? Das war ja auch ein wichtiges Thema. Und im Laufe unserer Zusammenarbeit, die ja jetzt schon eine ganze Weile geht, hat sich dann natürlich auch nochmal herauskristallisiert, wie kann ich einfach nochmal klarere Produkte entwickeln. Also nicht nur ich selbst und ich bin bei jemandem, sondern wie kann ich aus meinen Gedanken, aus meinen Ideen auch Produkte anbieten, die vielleicht auch unabhängig von mir und meiner synchronen Arbeit funktionieren, so sage ich es mal, ja, also asynchrone Produkte. Und da bin ich ja mitten dabei und mit deiner Unterstützung hat sich da auch viel entwickelt. Und wie gesagt, du hast mir da ganz viel geholfen, um diese Klarheit zu bekommen.
Ja, ich muss auch sagen, du hast so viel umgesetzt, Anja. Also du hast dich ja auch noch mal dazu entschieden, einen Blog auf deiner Seite zu starten, ne? Und ich weiß, so marketingtechnisch sagen manche Menschen immer so, was? Ein Blog? Und ganz häufig wurde schon gesagt, Bloggen ist tot oder so. No, ich blogge ja selber auch. Und das ist natürlich ein wunderbares Experiment, wollte ich schon sagen. Es ist natürlich ein wunderbares Instrument, um selber nochmal für sich klar zu werden, was man dort eigentlich tut, aber auch um unsere Kundschaft zu professionalisieren. Also viele Menschen, die zu dir auf die Seite finden oder deine Artikel bei Google finden, die werden ja durch deine Artikel nochmal richtig professionalisiert und können sich nochmal viel besser vorstellen, was heißt eigentlich Digitalisierung? Was bedeutet das für uns, ne? Und dann hast du auch sogar noch Newsletter aufgesetzt als Marketing-Tool, was ja auch nicht unbedingt so einfach ist, ne, wenn man das mal selber gemacht hat. Also schreibst auch regelmäßig Newsletter, das ist ein ganz toller Newsletter. Ich beziehe den ja selber auch und freue mich dann immer, Post von dir zu bekommen. Du teilst auch schon ganz viele Sachen in deinem Newsletter, immer mal wieder auch Bücher und Perspektiven, auch ganz viel tolle Theorie damit drin. Und jetzt ganz aktuell, was heißt aktuell? Wir haben da ein bisschen so dran gearbeitet, du viel mehr als ich natürlich, weil ich unterstütze dich ja nur darin auf deiner Reise. Hast du ein freies Training oder beziehungsweise einen freien Fitness-Check entwickelt? Also ein Fitness-Check, wo Organisationen, ich sage jetzt mal Führungskräfte, Mitarbeitende herausfinden können, wie fit sie in dem Bereich Digitalisierung sind. Magst du
Ja.
uns dazu noch ein bisschen was erzählen zu deinem wunderbaren Check?
Sehr gerne, weil ich auch so stolz darauf bin,
Ja.
dass er jetzt endlich aktiv ist. Und also der Gedanke dahinter ist ja, dass viele gerne mal so einen Test machen, so einen Check. Wo stehe ich eigentlich? Wie kann ich mich einordnen? Welcher Typ bin ich? Ja, das sind, ich glaube, da springen ja viele drauf an. Und das war so ein Gedanke, also da verbindet sich auch ein bisschen diese Idee zu vermitteln, was bedeutet eigentlich digitale Zusammenarbeit, digitale Transformation, dass es nicht nur die Technik ist, sondern dass es viel, viel mehr ist, dass es eben auch Kultur ist, dass es Struktur ist, dass es Entwicklung ist, Kommunikation, in der digitalen Zusammenarbeit auch ganz wichtig, dieser Wert Vertrauen. Und aus diesem Gedanken, ich habe da auch selbst so ein Modell für digitale Zusammenarbeit entwickelt, es nennt sich OSEC-V, in dem ich mich dann immer gut selbst orientieren kann, was ist alles für digitale Zusammenarbeit notwendig. Und das habe ich diesem sogenannten Fitness-Check zugrunde gelegt. Ich kann mit diesem Test als Team prüfen, wie reif ist unser Team eigentlich schon in der digitalen Zusammenarbeit. Was können wir schon für Erfolge feiern? Das ist mir mal ganz wichtig. Aber können wir uns ordentlich auf die Schulter klopfen und sagen, großartig, das haben wir schon erreicht, das machen wir auch schon. Und wo gibt es aber auch noch Entwicklungsmöglichkeiten für uns? Gerade wenn wir merken, das ist so schwer und Homeoffice und die Videokonferenzen. Einfach mal zu schauen, so eine Orientierung zu kriegen, wo sind vielleicht noch genau bei uns die Stellschrauben, die Punkte, wo wir noch gemeinsam dran arbeiten müssen. Und dieser Check ist auf meinen Webseiten zu finden und da kann ich über ich habe jetzt die genaue Anzahl nicht im Kopf, aber eine bestimmte Anzahl von Fragen oder Aussagen für mich selbst bewerten, wo stehe ich eigentlich? Und dann gibt es zum Ende ein Gesamtergebnis mit den Erfolgen, aber eben auch mit den Empfehlungen, wie kann es weitergehen? Und ich stehe da auch sehr gerne zur Verfügung, um dann gemeinsam mit denjenigen, die diesen Test durchführen, einfach mal auszuwerten. Was sind so die Ergebnisse? Was leiten, können wir auch für uns konkret daraus ableiten? Wie kann ich in meinem Team für die digitale Zusammenarbeit weiterarbeiten? Und ich bin total glücklich, dass er jetzt da ist. Und es ist ein wichtiges Ergebnis aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, genauso wie der Newsletter, genauso wie die Blogbeiträge, wo ich meine Leidenschaft des Schreiben mit reinbringen kann und eben auch meine Gedanken zu dem Themenbereich, mit dem ich mich befasse, einfach immer gut sortieren kann.
Ja, und ich finde, also ich habe das auch so gefeiert, dass du diesen Check erarbeitet hast mit deinem Modell, weil er bietet ja so viel Erleichterung oder auch schon so Gewissheiten, wenn ich das als Beschäftigter oder Beschäftigte mal durchspiele und bei dir mache, dann kann ich natürlich gut sehen, ah, wo stehen wir denn da in der Organisation, was brauchen wir noch? Das heißt, ich bekomme jetzt schon so eine kleine Analyse. Ich finde, das ist so ein toller Support für deine Kunden und Kundinnen oder auch für deine potenziellen Kunden und Kundinnen, dass die viel besser für sich verstehen können, wo stehen wir und was brauchen wir noch. Und auf der anderen Seite ist es auch ein total tolles Tool, um dich zu erleichtern, also auch im Sinne der Auftragsklärung, weil ein bisschen macht der Kunde seine Auftragsklärung schon selbst. Und es
Ja.
wird ein bisschen einfacher zu gucken, ja, was kann ich ihm da genau anbieten, wo steht er da und was können wir denn da weiter raus machen? Also es hat für mich ganz viel von diesem smarten Business, gute Prozesse und Strukturen zu implementieren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein tolles Tool, um halt auch ja, weiterhin im Newsletter mit dir verbunden zu sein und auch sich dir anzuschließen, erstmal weiter von dir Inhalte mir anzuschauen, um dann herauszufinden, könnte die Anja Zimmermann was für uns sein oder für mich sein, ne? Ja. Richtig,
Absolut,
richtig toll.
absolut. Also
Ja.
insofern denke ich auch, dass es hilfreich sein kann, auch was der Kunde dann danach oder derjenige, der den Test macht, sich überlegt, wie er damit umgeht, aber einfach eben auch diese Wahrnehmung zu haben, was sind alles so Aspekte, die zu dieser digitalen Zusammenarbeit gehören. Und deswegen, wie gesagt, ihr merkt vielleicht, ich bin jetzt sehr euphorisch, aber ich freue mich immer immer so, dass es jetzt funktioniert hat, dass er endlich da ist. Lange dran
Ja,
gearbeitet.
es ist auch viel Arbeit gewesen, auf
Ja.
jeden Fall. Ich packe auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes. Das ist
Vielen
natürlich
Dank.
klar, damit da jeder gleich mal draufklicken kann, sich das angucken kann. Es gibt natürlich auch so ein kleines Intro-Video, wo du auch noch mal durch das Modell führst.
Ja.
Und genau, dann kann man noch mal genau schauen, was das eigentlich ist.
Unbedingt mal
Anja.
auf den Webseiten vorbeischauen.
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade noch mal fragen. Anja, wo
Genau.
finden wir dich?
Ja,
Erzähl doch
also
mal, wo wir dich finden. Ja.
ihr findet mich auf meinen Webseiten unter www.anjazimmermann-coaching.de. Da findet ihr auch meinen Blog, da findet ihr den Test, da findet ihr alle Trainingsangebote. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, da bin ich auch aktiv, veröffentliche da auch so meine Gedanken und meine Ideen und zeige auch manchmal so ein bisschen, gerade weil ich ja erzählt habe, ne, wie sieht es so in meinem Online-Studio aus, lass ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen. Wie sieht es hier aus? Was mache ich hier eigentlich, um auch mal einen Eindruck von meiner digitalen Arbeit zu vermitteln?
Ja, super klasse. Ich packe das alles in die Shownotes. Dann könnt ihr euch
Vielen
jetzt mal so
Dank.
durchklicken hier. Einfach mal Pause machen und einfach mal bei Anja vorbeischauen. Super. Anja, ich danke dir für dieses so schöne Gespräch, für all die Einblicke und Perspektiven. Ich glaube, wir sind jetzt alle so ganz beseelt. Digitalisierung darf voranschreiten. In Deutschland packen wir es an, oder?
Unbedingt, liebe Christine, und ich danke dir ganz herzlich. Ich sage es nochmal für die Einladung und für dieses tolle Gespräch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich
Mir auch.
hoffe, dass wir so ein paar Gedanken weitergeben konnten zum Thema digitale Transformation.
Ganz bestimmt, da bin ich ganz zuversichtlich. Danke dir. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, auch danke an dich, dass du heute wieder dabei warst. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mich auf meiner Webseite besuchen möchtest, dann schau gerne mal vorbei. Unter www.visionsession.de findest du alle Infos zu meinen Angeboten, zum Strategiecoaching, zum Mastermind, zu meinem Buch Visionsarbeit mit Teams und Organisationen und natürlich auch zur Masterclass Auftragsexpress, von der ich dir ja eingangs erzählt habe. Den Link zur Website findest du selbstverständlich auch hier in den Shownotes. Ja, lass es dir gut gehen, bis wir uns wieder hören. Bis ganz bald. Tschüss.